Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra, hurra Podcasts. Und diesmal handelt es sich wieder um eine Folge über die Burg Labs, der Forschungslabore an der Burg Giebichenstein. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich moderiere hier diesen Podcast jetzt schon in vielen Folgen und lade mir immer wieder Gäste und Gästinnen zu verschiedenen Fragestellungen von Designausbildung, Designstudium oder Designpraxis im erweiterten Sinn ein. Und heute geht es eben wieder um die Burg Labs und ganz besonders um das Biolab. Und da habe ich zwei Gäste, nämlich Johann Bauerfeind und Falco Mattes. Dr. Falco Mattes. Herzlich willkommommen.
Dankeschön.
Ich fange mal mit dir an, Johann. Erzähl mal so ein bisschen was zu dir. Hier rumpelt es übrigens so im Hintergrund, weil wir sind nämlich tatsächlich in dem Biolab selbst, sitzen wir hier. Und das Biolab ist bei uns in der Burg direkt neben der Metallwerkstatt und es ist gerade, als wir das aufnehmen, Semesterende und deswegen wird hier noch heftig im Hintergrund gewerkelt. Anyway, wir sind stehen geblieben. Johann, was machst du eigentlich hier und was befähigt dich, hier in einem Biotechnologielabor an der Kunsthochschule zu arbeiten?
Ich selber habe ja damals in Berlin Biotechnologie studiert. Das hieß damals noch ein bisschen bunter und zwar Life Science Engineering. Ich musste mich dann immer gegenüber meinen Freunden rechtfertigen, was denn Lifestyle Engineering sei.
Lifestyle Engineering?
Genau, das haben wir alle verstanden. Und dann habe ich Life Science Engineering gesagt und am einfachsten lässt sich halt mit Biotechnologie beschreiben. Also ich habe halt sehr viel darüber gelernt, wie man beispielsweise Medikamente produziert, wie man Säugerzellkulturen, Bakterienkulturen oder auch Pilzkulturen technisch nutzen kann. Und bin aber damals so ein bisschen eigentlich über die DIY-Bio-Szene, über eigene Projekte immer stärker auch mit Gestaltern zusammengekommen. Und es gab relativ viele Projekte, wo es dann auch darum ging, Biokunst zu machen, mit Pilzen zu arbeiten oder mit Algen auch. Und das hat mich damals schon in Berlin so umgetrieben. Und irgendwann hat sich halt die Gelegenheit hier eröffnet, als Netzwerk- und Forschungskoordinator hier mit einzusteigen bei den Burg Labs. Und ich fand das halt total genial, endlich mal einen Ort zu haben und zu schaffen, der, wo halt die Gestaltung nicht Bittsteller ist, also an die Forschung, sondern wo wirklich Infrastruktur, aber halt auch Know-how da ist, wo einfach die Gestaltung gestalten darf und gestalten kann. Und da war ich total überzeugt von vornherein, wie Mareike das aufgebaut hat und ist schon echt inspirierend, hier zu sein und auch mitzubekommen, was hier für Arbeiten entstehen. Ja.
Du unterschlägst, dass du eigentlich praktische Erfahrung hast, nämlich du hast eine Firma, Solager, also kannst du da noch kurz was erzählen? Was hast du sozusagen eigentlich noch als Entrepreneur im Bereich Bio, Lifestyle Science noch aufgebaut tatsächlich parallel?
Genau, bei Solager haben wir vor 7 Jahren angefangen. Also für mich war das quasi während meines Masters noch, sind wir da in die Gründung gegangen. Wir beschäftigen uns darum, mit Algen, allerdings nicht nur Algen irgendwie als Futtermittel oder so, sondern wirklich, wir wollen die aktive Fähigkeiten der Algen halt nutzen. Die eignen sich beispielsweise dazu, Luft zu reinigen, aber halt auch, man kann Energie mit denen produzieren. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was wir ein Stück weit mitentwickelt haben, ist halt die Algen in der Fläche zu nutzen, also wirklich als Material, das halt leicht austauschbar ist, was man auch leicht ingenieren kann, wo man wenig Infrastruktur in der Nutzung dann auch wirklich braucht. Und das ermöglicht uns einfach komplett neue Möglichkeiten. Und das habe ich damals mit gegründet und wir haben die ersten Produkte schon 2018 mit auf den Markt gebracht. Das Feld wächst so langsam und jetzt ist es genau gerade an dem Zeitpunkt, dass man halt dass jetzt alle merken, dass was für Nachhaltigkeit gemacht werden muss. Und dementsprechend zieht das gerade ein bisschen stärker. Aber es ist immer noch ein kleines Team, ne? Also es sind so 6, 7 Leute, immer mal ein Plus, ein bisschen, also mal mehr, mal weniger. Aber ja, das findet noch statt. Ist in Solaga, ist in Marzahn in Berlin, sitzen wir da, züchten unsere eigenen Algen und produzieren da die eigenen Produkte. Ja.
Falco, und du bist tatsächlich, also hast du einen Doktor eigentlich, Johann?
Nee.
Okay, du hast aber einen Doktor. Und ich habe tatsächlich im Vorfeld nochmal so ein bisschen recherchiert, weil ich es nie so richtig wusste. Du hast dich mit Hefen beschäftigt. Ist das richtig?
Ja.
Erzähl mal so ein bisschen über also auch immer deinen Hintergrund und dein Forschungsinteresse. Woran arbeitest und forschst du und was hat dich hierher gebracht?
Ja, auch die Hefen. Aber angefangen habe ich natürlich auch als Student irgendwann mal. Und zwar als Student der Biologie in Halle. Mhm. Ich habe hier an der MLU studiert und dann auch promoviert zu einem Thema der Humangenetik. Es gab damals noch das Humangenomprojekt, hieß das. Da ging es darum, herauszufinden, welche Gene hat der Mensch eigentlich, welche Proteine entstehen daraus, wie ist das alles miteinander verbunden. Und das war damals eine sehr spannende Sache. Ich bin dann nach dieser Phase nach Göttingen gegangen, an die Universitätsmedizin in Göttingen. Wieder mit einem ganz anderen Hintergrund. Dort gab es eine Abteilung Kardiologie. Da beschäftigt man sich mit Herz- und Kreislaufkrankheiten, Erkrankungen. Und dort habe ich auch als funktionale Genomik, hieß das damals, gearbeitet mit dem Hintergrund herauszufinden, welche Ursachen es gibt für die Erkrankungen mancher Patienten, zum Beispiel Patientinnen, die Arrhythmien entwickeln. Das sind, wenn das Herz stolpert, Herzrhythmusstörung, richtig. Ja, es gibt da eine Erkrankung, CPVT, das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung für viele Menschen, weil viele Menschen das auch nicht wissen, dass sie diese Mutation, die dem zugrunde liegt, in sich tragen. Und die Hälfte der Patienten verstirbt im Alter bis zu 30 Jahren, ja, durch Anstrengungen einfach plötzlich beim Laufen etc.
Klappen die so um und sind tot, weil das Herz stehen bleibt?
Genau. Also das Herz ist ja ein Muskel, das bewegt sich regelmäßig und es muss auch gesteuert sein in einem bestimmten Takt. Dafür sind auch die einzelnen Zellen natürlich verantwortlich für diese Reizweiterleitung. Und immer dann, wenn diese Reizweiterleitung aus dem Takt kommt, funktioniert der Muskel nicht mehr als Ganzes, sondern es kommt zu diesen Arrhythmien. Und in diesem Beispiel ist es dann so, dass tatsächlich viele versterben und dann Bewusstseinsstörungen bekommen und umfallen, richtig.
Ja. Und nochmal, weil, ich will die Hörenden nicht unterschätzen, aber schon, ich verstehe es nur so halb, also vielleicht haben die es ja kapiert. Jetzt bist du Genetiker in dem Sinne?
Ja, das, genau. Also ich hab an verschiedenen genetischen Ursachen davon gearbeitet. Also in dem Fall geht es darum, bei der CPVT sind Gene beteiligt, die sind verändert. Die tragen also eine Mutation bzw. eine bestimmte Veränderung in ihrer Sequenz. Und das herauszufinden, welche Sequenzen sind beteiligt, wie kann man unter Umständen auch Medikamente einsetzen, damit es eben nicht dazu kommt, dass diese Patienten versterben. Das ist dann eine Aufgabe, der ich mich gewidmet habe damals. Und das war auch sehr, sehr spannend, weil das ein ganz neues Gebiet ist natürlich. Und Herz- und Kreislaufforschung ist natürlich auch ein Riesengebiet. Da gibt es viele Arbeitsgruppen, sehr kompetitiv. Und war eine sehr spannende Zeit.
Wenn du sagst, sehr kompetitiv, wenn du sagst, dann klingt das fast schon so ein bisschen diplomatisch. Also meinst du, da ist ein ordentlicher Pressure auf dem Kessel, dass auch fast schon gegeneinander geforscht wird? Also so, dass das so ein Wettbewerbsding ist, wer kommt am schnellsten zu welchem progressiven, innovativen Ergebnis?
Ja, ich möchte niemandem was Negatives unterstellen, aber natürlich passiert das auch in solchen Zusammenhängen sehr häufig, dass man natürlich einen Publikationsdruck hat und Daten publizieren möchte, weil das natürlich auch mit der Finanzierung der Arbeitsgruppen zu tun hat etc. Und natürlich ist man angehalten, dann viel zu publizieren und natürlich auch Dinge, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, vielleicht mal unter den Tisch fallen zu lassen. Alle Publikationen sind natürlich auf dem Wissenschaftsgebiet, unterliegen einem Peer Review. Das heißt, es werden unabhängige Gutachterinnen und Gutachter eingeschaltet, sodass man davon ausgehen kann, dass in den Peer Review Journalen tatsächlich alles, was publiziert worden ist, auch Grundlage hat und man kann diese Experimente wiederholen. Das ist schon richtig. Aber es muss natürlich, kann natürlich auch sein, dass man natürlich der konkurrierenden Arbeitsgruppe nicht unbedingt alles mitteilt, was man erforscht hat.
Und wie hat sich dann dein Weg hier in die Burg Labs entwickelt?
Ich war zwischendurch noch in Gartersleben am IPK, am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Und du hattest das ja schon erwähnt, ich habe mit Hefen dort gearbeitet, auch als Genetiker und allerdings eher in einer angewandten Forschungsrichtung. Das heißt, wir haben versucht, die Hefezellen so umzuprogrammieren, genetisch umzuprogrammieren, dass sie Dinge herstellen können, die sie normalerweise nicht herstellen können. Ja, zum Beispiel Butanol als Beispiel. Gut, also Stoffe, die man als Brennstoff, Treibstoff in der Kosmetikindustrie, als Farbzusätze, Lacke etc. sonst was verwenden kann. Und ein Projekt davon war es, einen Ersatz für einen bekannten Kunststoff, PET, herzustellen. Und zwar PEF heißt das. Das Material kennt man seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Das hat den Vorteil, dass man es nicht aus fossilen Rohstoffen gewinnen muss, sondern es gibt Möglichkeiten, das aus regenerativen Rohstoffen herzustellen. Und die Aufgabe bestand darin, Möglichkeiten zu finden, die Hefen mit Enzymen auszustatten, mit den Genen für die Enzyme auszustatten, dass sie Substrate so umwandeln, dass zum Schluss eine Vorstufe für das PEF entsteht. So, also Kunststoff aus regenerativen Quellen herzustellen. Und der Gedanke der Nachhaltigkeit hat mich damals schon sehr interessiert. Und als ich dann hier gehört habe, dass auch hier in den Burg Labs an Nachhaltigkeitsdingen geforscht wird und auch versucht wird, den Studierenden das beizubringen während des Studiums, hat mich das sehr interessiert. Und darüber, mehr oder weniger, bin ich hierher gekommen, bin aufmerksam geworden auf die Burg Labs.
Und jetzt sitzen wir hier im Biolab und wir hören das hier im Hintergrund schon so rauschen und ich möchte euch mal kurz bitten, dass ihr mir mal, jetzt müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ihr könnt jetzt nicht auf irgendwas zeigen, guck mal da, das ist, sondern wir müssen irgendwie das auf so Audiophiler machen. Und das Erste ist, wir hören und werden das schon hören, was ist denn heute los beim Hurra Hurra, es rauscht ganz verrückt. Wir sitzen hier vor so einer großen Kiste und die macht so ein leichtes Brummen. Die ist gelb. Unser großen Schrank, da steht eine 90 drauf und irgendeine Flamme. Was ist das? Und ist es überhaupt das, was so rauscht?
Das ist unser Gefahrstoffschrank.
Gefahrstoffschrank.
Genau, also da kommt alles rein, was irgendwie nicht nur ein Gefahrstoff ist, aber auch irgendwie entflammbar ist oder Säuren, Lauken, also alles das, was ein bisschen gefährlicher ist. Es muss halt immer, besonders in größeren Mengen, wenn es in größeren Mengen da ist, halt also in einem verschließbaren Schrank sein. Das sind so Sicherheitsmaßnahmen, die man in jedem Labor findet. Und ich glaube, das Zoom selber, das ist, glaube ich, unser Kühlschrank, genau. Das Wichtigste am ganzen Biolab ist, einen guten Kühlschrank zu haben, weil natürlich alles, was lebt, das lebt halt auch dann, wenn man es manchmal noch braucht und lebt auch immer weiter, altert und kann auch kontaminieren. Das bedeutet, der Kühlschrank ermöglicht es uns immer, quasi unsere Arbeitsstände halt einzufrieren oder zu stoppen, damit wir auch, wenn wir dann nach dem Wochenende wieder hier sind, auch wieder mit demselben Material arbeiten dürfen, was wir davor hatten.
Okay, und dann ist der ganze Raum, wie groß ist der? Sind das vielleicht 40 Quadratmeter?
Ziemlich genau, 40 Quadratmeter, ja.
Und der ist ausgestattet mit so einem weißen, eigentlich sehr schicken weißen Möbeln und so ein man kennt das so aus, ich persönlich kenne es eher so aus dem Gastrobereich, mit so Edelstahlflächen. Und auf den Edelstahlflächen ist hier in der Mitte eine große Insel, da sind verschiedene Proben drauf und drumherum an den Wänden sind diese Elemente auch nochmal. Wir sitzen zum Beispiel auch an so einem Tisch, aber da sind dann eben auch so Geräte. Zum Beispiel der New Brunswick Innova 40. Sieht total verrückt aus, kenne ich, wenn ich euch manchmal besuche. Stehen da so Kolben
drin. Ja.
Ja, Kolben, richtig, ja. Und die wackeln. Wozu ist das da?
Das ist ein Schüttelinkubator. Der ist einfach dafür da, Kulturen, Flüssigkulturen in Erlenmeyer-Kolben zu bewegen und zu temperieren.
Warum müssen die sich bewegen?
Für einen erhöhten Sauerstoffeintrag an der Oberfläche. Mhm. Ja, und die Temperierbarkeit, die ergibt sich daraus, dass die Organismen, die da drin leben, eine bestimmte Optimaltemperatur haben. Und dafür ist dieser Schüttelinkubator da. Vielleicht um anzuknüpfen an das, was Johann gesagt hat zum Thema Kontamination. Das ist natürlich ein ganz großes Thema in einem biologischen Labor, wenn es darum geht, ganz bestimmte Pilze oder ganz bestimmte Bakterien zu kultivieren. Dann muss man natürlich beachten, wer das vielleicht zu Hause schon mal gemacht hat, eine Pilzkultur kann man ja machen, so Speisepilze zu kultivieren. Wenn man das nicht richtig macht, dann wächst da irgendwann Schimmel drauf. Und in einem Kubikmeter Raumluft befinden sich etwa 1000 Keime. Ich habe nicht nachgezählt, aber so in der Größenordnung kann man davon ausgehen. Und wenn man das nicht beachtet, dann besiedeln diese Keime natürlich auch die Kulturen, die man eigentlich sauber haben möchte. Aus dem Grund haben wir eine Sterilbank bei uns. Das ist diese größere...
Nein. Ach so, das ist das da hinten mit der Absauge drüber.
Ja, richtig, ja. Genau. Da wird Luft durch einen HEPA-Filter durchgeblasen und erzeugt eine sterile, also keimfreie Atmosphäre, dort, wo man hinter einer Glasscheibe arbeiten kann. Mhm. Und das ist ganz wichtig, auch, dass man nur die Kulturmedien, also Flüssigmedien zum Beispiel, verwendet, die man vorher sterilisiert hat. Dafür gibt es den Autoklaven, das ist dieser blaue Kiste dort hinten, in der mit höherem Druck und hoher Temperatur allen Dingen, denen der Garaus gemacht wird, die nicht dort reingehören, wo wir sie haben wollen.
Wie ein Schnellkochtopf.
Ungefähr so, ja.
Und daneben ist ein, ich habe den Namen vergessen.
Abzug.
Nee, das ist doch kein Abzug. Die große Kiste mit den, wo die Fäden rausgeschossen werden.
Ja, richtig.
Nanospin?
Ja, wir haben eine Elektrospinning-Apparatur, die steht nur gerade unter dem Abzug aus Sicherheitsgründen. Oh. Richtig. Deshalb, ja, richtig. Das ist eine Möglichkeit, um mit Polymeren kleinste Fäden zu erzeugen, indem ein elektrisches Feld angelegt wird. Und das Biopolymer wird dann auf eine Kollektorfläche projiziert oder geschleudert und bildet dort sehr kleine Fäden im Nanometerbereich, Durchmesser vielleicht, oder im niedrigen Mikrometerbereich.
Unglaublich spannend. Ich kann doch mal, man muss sich wirklich, liebe Hörerinnen, so vorstellen, wie, ich sage jetzt wie in einem richtigen Labor, Verzeihung, aber so ein, es ist halt ein Labor. Es ist hell, es ist, ich würde behaupten, sauber und überall steht Zeug, also auch Experimente, Zwischenstände, es gibt verschiedene so Schübe und in den Schüben, da sind so draufgelabelt. Da steht Insect Matter, da gibt es verschiedene andere Projekttitel, wo eben Zwischenstände gelagert sind. Was machen denn die Design- und Kunststudierenden jetzt hier? Also mit welcher Motivation oder mit welchen Zielstellungen kommen die denn jetzt hier rein? Und was müssen die denn dafür überhaupt können?
Eigentlich sind da gar nicht so viele Voraussetzungen. Wir Unsere Aufgabe ist ja zweigeteilt. Wir haben einmal die Forschungsarbeit, du hast Insect Matter schon angesprochen, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Und die andere Seite ist eben die Möglichkeit zu schaffen, für Studierende hier reinzukommen und sich ihrer Projektarbeit zu widmen. Und das geschieht im Idealfall nach einer kurzen Voranmeldung per E-Mail oder Telefon oder man kommt einfach vorbei und dann bespricht man einfach den Plan. Es gibt eine Idee, eine gestalterische Idee und der Gedanke steckt dahinter, man kann vielleicht was mit Mikroorganismen machen, kann vielleicht Bakterien einbinden, Bakterienwachstum einbinden, Pilzwachstum einbinden. Und dann diskutieren wir zusammen, wie wir da weiterhelfen können, ob es überhaupt möglich ist, ob noch weiter recherchiert werden muss, solche Dinge. Aber ganz wichtig zu wissen, dass man jetzt kein Biologie- oder Biotechnologie-Studium vorher gemacht haben muss. Man kann hier durchaus ohne Schwellenangst reinkommen und sich dann den Themen widmen. Alles, was wir dann fordern am Anfang, ist, dass man eine Sicherheitsbelehrung durchführt. Also die führen wir durch. Und wenn man dann überstanden hat, dann kann man hier auch eigenständig arbeiten.
Mhm. Gerade Thema Sicherheitsprüfung, das ist ein S2. Also welche Sicherheitsstufe hat das oder Sicherheitsklasse dieses Labor?
Also wir arbeiten hier nicht mit gentechnisch veränderten Organismen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil das dann eine andere Eingruppierung wäre. Womit wir arbeiten, das sind nur Organismen, die der Risikogruppe 1 zugehören. Ja, es gibt da ganz lange Tabellenwerke, technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe heißt das. Da gibt es Tabellen für Bakterien, Pilze, Zelllinien etc. Und dort ist hinterlegt, welcher Organismus, welche Risikogruppe zuzuordnen ist. Und alle Organismen, die wir hier haben, wir haben auch eine Liste am Kühlschrank hängen, da sind die Namen alle verzeichnet. Alle gehören zur niedrigsten Risikogruppe und das bedeutet, dass davon keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass ein gesunder Mensch da nicht damit rechnen muss, durch diese Organismen gefährdet zu werden.
Und ich will trotzdem noch mal so ein bisschen auf so einem vielleicht prototypischen oder gut kommunizierbaren Studierendenprojekt festnageln. So, dass ihr mal so erzählt, okay, ein Student aus dem Design oder aus der Kunst oder ein Studierende kommt an und will was tun. Oder habt ihr ein gut abgeschlossenes Projekt, wo ihr sagen könnt, ah, okay, da kann ich ein bisschen den Prozess erzählen.
Ja, ich könnte anfangen, vielleicht fällt dir da noch was ein und dann ergänzen wir uns vielleicht. Es gab zum Beispiel ein Semesterprojekt, das Mareike Gast geleitet hat, zum Thema Myzel, im eigentlichen Sinne Myzel, auch Symbiose. Pilzmyzel, ja, vielleicht auch zur Erklärung, Myzel, das sind Zellen, das sind Zellverbände, sogenannte Hyphen, die Pilze meist unter der Erde bilden. Man kennt ja bei den Pilzen eigentlich immer nur den Hut, ja, aber dass so ein Pilz aus viel mehr besteht, ist vielleicht gar nicht so bekannt. Und dieses Myzel kann man eben auch wachsen lassen in einer Laborumgebung, zum Beispiel in einem Flüssigmedium oder auf einer Agarplatte. In diesem Semesterprojekt gab es einige spannende Projekte. Was mir jetzt gerade einfällt, von Erik Geisler, der die Theorie oder die Windverbreitung von Samen vorgenommen hat und sich überlegt hat, ja, wie kann ich denn zum Beispiel Ödland bevölkern mit Samen, die normalerweise dort nicht hinkommen. Und man kennt bei Pflanzen, die sich über Wind verbreiten, vielleicht den Löwenzahn. Ja, das sind so feine Härchen, die sich an den Samen befinden und der Wind verbreitet die dann. Und er hatte dann den Gedanken lass das doch das Myzel machen. Und hat dann in einer Kaskade von ganz verschiedenen aufwendigen Experimenten Pilze gefunden und auf den Samen wachsen lassen, sodass die tatsächlich in der Lage waren, dann im Luftstrom sich in der Luft zu halten und potenziell transportierbar sind. Das ist auch ein gutes Beispiel, wie wir nach außen auch agieren, wo wir uns Expertise vielleicht auch von außen holen. Denn in dem Fall hatten wir Kontakt mit Dr. Jochen Kumlehn vom IBK in Gartersleben, der dem Erik Geißler auch gesagt hat, ja, diese und diese Pflanze wäre vielleicht ratsam, hier könnte man vielleicht arbeiten, hier ist es sinnvoll, hier ist es vielleicht nicht sinnvoll. Das ist zu einem sehr schönen Projekt geworden.
Ja. Dieser Pilz, der ist dann mit sozusagen mit diesen Pflanzensamen in Symbiose? Wie kommt dieser Pilz auf diese Pflanzensamen? Was ist das Konzept oder die Strategie dahinter?
Der Pilz ist, der wächst deshalb auf den Samen, weil der Samen mit einer sehr, sehr dünnen Schicht von einem Nährmedium ausgestattet wird.
Drauf gesprüht,
eingelegt. Ja. Mhm. Das darf nicht zu viel sein, sonst wird der Samen zu schwer. Ja. Ja, und dann mit der Zeit, da gab es zwischendurch auch sicherlich Fehlschläge, der ein oder andere Pilz ist dann eben nicht gewachsen oder das Myzel ist zu schnell wieder vertrocknet, das gibt es auch. Und ja, und dann zum Schluss hat sich eine gute Kombination gefunden das hat dazu geführt, dass es dann tatsächlich auch flugfähige Samen neu entstanden sind.
Und der Student ist dann hier in dem Labor und arbeitet an allen Geräten und versucht sozusagen dieses Ziel der bewachsenen Samen mit den Technologien, die hier sind, zu ermöglichen, zu erzeugen. Und genau, ja, das macht doch, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Das finde ich ganz interessant, das sind ja diese sehr, sehr, sehr fein. Ne? Ich bin ja auch schon mal reingekommen und da lagen hier so riesige Matten und da drinnen hat es mit Verlaub einfach mal geschimmelt. So sah es ein bisschen aus, verzeiht es mir. Ne? Aber so, auch das entsteht ja. Ne? Also dass es ja nicht nur so eine feingliedrige mikroskopische Arbeit ist, sondern schon so eine, ne, so Matten bewachsen werden. Reguliert ihr das? Also wie geht ihr mit den Studierenden in diesen Situationen um, wenn die ja eben auch, was ich immer großartig an der Kunsthochschule finde, die kommen mit großen Anliegen, die wollen Sachen machen oder wie müsst ihr das regulieren? Wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, wir versuchen halt erstmal kleine Schritte zu machen, einfach so weit die Studierenden zu bekommen, dass sie erstmal so die Standardsachen gut können. Und die natürlich auch zu irgendwie zu ermöglichen, halt auch größer arbeiten zu können. Genau, also zum Beispiel, wir hatten jetzt ein Projekt mit dem Luis, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht.
Braun,
genau. Mhm. Der halt wirklich quasi einfach mal das Thema Pilz komplett eskaliert lassen hat, also aus meiner Perspektive zumindestens. Und er eigentlich ich habe noch nie so einen Output hier im BioLab gesehen, weil einfach total viel entstanden ist. Also er kam immer wieder mit neuen Getreide oder Agrarresten an, hat die bewachsen lassen und hat sich halt auch von ganz verschiedenen Richtungen eigentlich zu dem Thema Pilz und Bauen mit Pilzwerkstoffen eigentlich genähert. Und das hat aus meiner Perspektive immer Spaß gemacht. Ich bin jetzt gar nicht so viel im BioLab jetzt in der letzten Zeit gewesen, aber man hat halt immer gemerkt, okay, hier brodelt was, hier entsteht halt wirklich was und das ist richtig cool. Ein anderes Projekt, wo wir noch beim Thema Pilzen sind, war jetzt letztens, da gab es einfach nur von einem Erstsemesterkurs eine Aufgabe, transformiere ein Holzstück. Ganz einfache Semesteraufgabe und die Studierenden hatten einfach die Auswahl, die konnten jetzt in die Kunststoffwerkstatt gehen, die mussten auch gar nicht in die Werkstatt gehen, die hatten einfach bloß die Transformationsaufgabe. Und dementsprechend können halt die Studierenden auch einfach zu uns BioLab gehen, bringen dann das Holzstück vielleicht als Späne mit und wir machen wieder ein neues Holzstück daraus, in dem halt der Pilz das Holz wieder zusammenwachsen lässt. Ne? Genau, vielleicht, ja.
Also es ist, jetzt hämmert es raus in der Metallwerkstatt, Aber gerade weil du sagst, du bist gar nicht so oft im Biolab, ne? Deine Rolle, du hast es vorhin auch so Netzwerk und eher koordinierend gesprochen. Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen, was da eigentlich dein Stellenprofil ist? Und also du als Biotechnologe, aber gar nicht so sehr im Labor. Beschreib das mal so ein bisschen auch, mit welchen Zielen du arbeitest.
Genau, also momentan ist es einfach so, dass wir gerade bei diesem, also wir haben ein Drittmittelforschungsprojekt, in dem wir hauptsächlich arbeiten, wo gerade einfach Arbeitspakete abgeschlossen werden müssen und deswegen da mehr Arbeitskapazität reinfließen muss. Und da ist meine Aufgabe einfach, nach interessanten Reststoffen zu finden, zu suchen in Sachsen-Anhalt, die man mit Chitosan, das aus Fliegen gewonnen werden kann, irgendwo kombinieren kann und interessante Szenarien damit zu entwickeln. Und deswegen ist quasi meine Aufgabe momentan halt ist auch irgendwo meine Aufgabe als Netzwerkkoordinator, quasi aus dem Biolab rauszugehen, mit regionalen Unternehmen zu sprechen, zu sprechen, ja, habt ihr schon mal was mit Chitosan gemacht oder habt ihr vielleicht Reststoffe, die für uns interessant sein könnten, die und die Profile halt erfüllen können. Und das ist halt meine Aufgabe, so ein bisschen das Biolab nach draußen auch zu connecten.
Und wie wird das von draußen wahrgenommen?
Also gemischt. Eigentlich finden es alle immer richtig interessant und also es gibt halt immer sehr viele Nachfragen. Aber man ist ja natürlich auch irgendwo, wenn man jetzt mit einem Unternehmen spricht, jetzt nicht unbedingt in der höchsten Hierarchie angegliedert. Aber was ich jetzt so herausgefunden habe, ist insbesondere bei diesen mittelständischen Unternehmen, wo man auch mal schnell mit dem Geschäftsführer spricht, die durchdringen das halt relativ schnell, wie wichtig es halt ist, quasi in der Forschung auch schnell Szenarien, Artefakte und auch Bilder zu generieren, damit überhaupt klar ist, was gemacht wird. Ne? Und deswegen finden die Arbeitsweise total interessant und die bieten halt immer an, ja, komm doch mal bei uns vorbei, mach mal eine Exkursion mit uns, sind auch selber sehr erpicht darüber, mal hier vorbeizukommen, aber das müssen wir dann immer schauen, ob es halt gerade thematisch passt, passt oder so. Ja.
Wie ist es mit dem, ich nenne es jetzt mal so eine Art von Zeitmoment oder auch Hype? Ne? Also du hast es vorhin auch von deiner Firma Solaga gesagt, jetzt fangen die Leute an, so ein bisschen drauf zu gucken. Dieses Biolab arbeitet natürlich sehr experimentell, aber eben auch teilweise sehr zielorientiert. Wie würdet ihr das so im, also ich empfinde es ja persönlich als ein total nötiges Konzept. Es ist wichtig, dass es eben in einem zentralen Werkstattgebäude, in dem wir drin sind, wo eben, wir hören es ja immer klimpern, draußen die Metallwerkstatt ist, oben drüber ist aber die Kunststoffwerkstatt. Und hier ist jetzt ein Biolab und drüben ist noch die Holzwerkstatt und die Digitalwerkstatt. Ist ja auch an die Werkstätten angedockt mit dem, ja auch damit eine Art Gleichwertigkeit zu erzeugen, hey, hier werden auch Materialien transformiert. Aber wie sind wir oder ihr als Lab innerhalb einer internationalen Szene eigentlich eingebunden oder eingebettet? Das muss es ja noch irgendwo anders geben. Also was sind denn Role Models für euch oder für uns in diesem Kontext?
Eine schwierige Frage. Also ich glaube, in dem Feld verändert sich gerade viel. Also alleine die Biotechnologie verändert sich ja total schnell in den letzten Jahren. Aber vielleicht aus meiner persönlichen Sicht war das halt immer so, ich hätte jetzt halt auch einen Doktor machen können, hätte mich auf einen Rezeptor spezialisiert, hätte vielleicht irgendwie, wäre der Experte gewesen, der bloß diesen einen Rezeptor dann gut kann und weiß dann...
Rezeptor? Sorry.
Also ein Rezeptor ist beispielsweise dafür da, dass... dass er ein Signal aufnimmt und eine Zelle dazu bringt, einen Stoff aufzunehmen, zum Beispiel. Und der übliche Karriereweg, sage ich jetzt mal, wäre dann halt so, dass man dann halt so Experte auf der Funktionsweise des Rezeptors wird, publiziert und dann so nach 6 bis 7 Jahren schaut, okay, vielleicht kriegen wir das, das kann jetzt für die Medikamentenentwicklung etc. Eingesetzt werden oder halt auch nicht. Für mich persönlich ist es auch vielleicht auch so eine persönliche Geschichte. Ich habe ja quasi Life Science Engineering studiert und bis ich meinen Bachelor fertig hatte, wusste ich eigentlich gar nicht, was ich da studiere. Also ich habe nie wirklich so was Handfestes gehabt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist genau das, was ich mache. Und ich glaube, dass quasi genau hier dieser Moment stattfindet, wo halt auch ein Bild entsteht und irgendwo auch ein Szenario, das schnell verständlich ist, entsteht. Und das glaube ich, deswegen denke ich halt, dass das Biolab hier genau richtig ist, weil das Biolab biotechnologische Werkzeuge mitbringt, wie es auch andere Werkzeuge gibt, und genau als das auch irgendwo betrachtet werden sollte. Mhm. Also aus meiner eigenen Perspektive war es dann halt immer so, okay, ich bin jetzt Biotechnologe und ich muss jetzt alle Probleme biotechnologisch lösen. So war ich zumindest so nach dem Studium, bis ich gemerkt habe, okay, im Moment, es gibt ja noch ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und deswegen denke ich halt, es ist halt auch gut, dass Biolab so in diesem Werkzeug- und Werkstatt-Umfeld halt anzusiedeln.
Ja, als eine Art gleichgestellte Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen oder eben auch ein Problem, ich finde diesen Problembegriff in der Gestaltung immer so schwierig, aber eben eine Art von Aufgabe, die man sich gesetzt hat, eben mal nicht mit Schweißen und Nageln und Hämmern, sondern mit Pipettieren und Autoklavieren, sorry, ich bin so begeistert davon, aber ich habe keine Ahnung. Und aber dass man es irgendwie so macht, jetzt hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, dass du so aus der Biokunst, ich hatte mir das auch so DIY-Bio-Scene, ne, kommst. Das Biohacking ist ja so als so CRISPR-Cas rauskam, war das so ein Thema. Wo stehen wir denn eigentlich gerade aktuell und wie wird das überhaupt von den Studierenden, diese Szene überhaupt wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass das hier sehr professionell ist, so eine punkige DIY-Ansatz sehe ich ja hier fast gar nicht. Ist das noch relevant? Oder habe ich einen falschen Eindruck davon und das ist ja noch alles ganz schön punk?
Es hat sich schon sehr verändert, muss ich sagen. Also ich bin ja damals, als ich meine ersten Touching Points mit der Berliner Biohack-Szene hatte, das war damals so ein Makerspace im alten Stadtbad Wedding. Da hatten ein paar Bio-Enthusiasten in eine alte Darmtoilette ihr Biolabor reingezimmert. Das ist so quasi die alte, ja, so ich würde sagen, ja, also die ich damals kennengelernt hatte, die Biohack-Szene gewesen. Aber es ging ja eigentlich nie darum, irgendwie jetzt großartig irgendwas zu. Also alle haben immer die Angst, dass ja die Biohacker dann die leuchtende Maus machen oder was auch immer. In der Regel ging es gar nicht irgendwie darum, sondern es ging einfach darum, Biotechnologie zugänglich und begreifbar zu machen und irgendwie Teil davon zu sein. Und das ist auch immer noch ein Thema, das ist aber in den letzten Jahren sehr zurückgefahren. Also es gibt noch so ein paar, die der ganzen Sache noch quasi immer noch vollblutig dabei sind. Also beispielsweise Hacteria, die haben einen ganzen Katalog gebaut von Laborequipment, was man sich mit einer CNC-Fräse und Laserkarte nachbauen kann. Alles Open Source. Aber momentan geht halt eher der Trend interessanterweise wirklich in Richtung Werkstoffe und Materialien. Also,
also Werkstoffentwicklung.
Ja, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen. Also wir selber hier im Biolab, wir haben jetzt so es gibt schon Projekte, wo auch mal so ein bisschen DIY-Bio dabei ist, aber es ist halt schon so, dass wir hier einen bestimmten Qualitätsanspruch haben, wo das nicht immer passt. Anders ist das vielleicht in offenen Projektspaces wie dem Top Lab in Berlin, die halt ihr eigenes Labor haben und da halt auch wesentlich mehr mit DIY-Bio unterwegs sind noch. Aber auch bei denen ist halt der Trend dahingehend, dass es halt wirklich darum geht, einfach Materialien zu machen, die mit Pilzen gewachsen sind, Baustoffe, Textilien, sich dem Thema so ein bisschen selbst zu nähern. Und das ist halt schon sehr anders jetzt, so wenn ich jetzt so die DIY-Bio-Community sehe, als es damals war. Also damals war es sehr so, okay, wir demokratisieren jetzt die Biotechnologie und wir wollen Teil von CRISPR-Cas sein, wir wollen irgendwie auch das verstehen und irgendwie die Tools verwenden dürfen. das ist eigentlich gar nicht mehr so ein Thema jetzt, sondern jetzt ist wirklich dieses Thema eher nachhaltiges Bauen, nachhaltige Werkstoffe, das ist viel, viel präsenter jetzt, so wie ich das wahrnehme. Ja.
Und jetzt haben wir ganz viel über die Scene und aber auch über die Studierenden gesprochen, aber ihr habt ja selber auch noch eigene Forschungsvorhaben. Wie sehen die aus? An was seid ihr denn eigentlich thematisch dran? Was interessiert euch? Was setzt ihr hier eigentlich an Wissen um?
Ja, das Projekt Insect Matter ist ja vorhin schon angeklungen. Das ist ein Drittmittelprojekt, mit dem wir jetzt gerade angefangen haben. Da geht es darum, Chitin zu verwerten. Man kennt Chitin normalerweise als ein Biopolymer, das zweithäufigste Biopolymer nach Zellulose. Und das wird normalerweise gewonnen aus Resten von Garnelen, Schrimps etc.
Das ist das, was die Flügel, also die Flügel von der Fliege sind, also wurde mir mal so gesagt, das ist so, daran kann man so erkennen.
Genau, die Fliegen, das ist der nächste Sprung, den wir jetzt machen, dass wir versuchen, auch aus Fliegen oder aus Resten von Fliegen dieses Chitin zu gewinnen. Das heißt, das machen nicht wir, sondern das machen die Kooperationspartner. Aus dem Chitin kann man Chitosan herstellen, das sich noch unterscheidet dadurch, dass es eine gewisse bessere Verarbeitbarkeit hat und noch etwas andere Eigenschaften besitzt. Und in diesem Projekt arbeiten wir jetzt und Joran hat schon gesagt, was da seine Aufgaben sind und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier auf diesem Forschungsprojekt. Da geht es für mich eher darum, herauszufinden, wie man das Chitosan am besten verarbeitet, wie man es löst, wie man zum Beispiel Elektrospinning damit auch durchführt, das ist theoretisch auch möglich und ähnliche Dinge. Und die anderen Kooperationspartner, also zum Beispiel die Firma, die Fliegen herstellt und die Firma, die daraus das Chitin und das Chitosan herstellt, sind mit uns immer in direktem Kontakt und wir sind auch bemüht, dann deren Expertisen aufzugreifen und weiterzuentwickeln.
Ich muss nochmal, eine Firma, die Fliegen herstellt?
Die lassen die Fliegen wachsen, ja, als Futtermittel. Man kann Fliegenmaden halt als Futtermittel verwenden. Teile der Produktion gehen dann in die Düngemittelproduktion auch. Und wir nutzen die sogenannten Exuvien, das sind die Teile, die bei der Häutung der Larven regelmäßig anfallen. Diese Fliegen können sich mehrfach häuten, die Larven. Und daraus versuchen wir, Material zu gewinnen und das zu verarbeiten.
Mit einem klaren Anwendungsziel. Also es geht schon darum, das nutzbar zu machen als einen Ersatz für Folien? Oder was kann was kann ein Ergebnis davon sein?
Das ist noch relativ weit, also es ist noch bewusst offen gehalten, aber ja, so Verpackungen und Folien ist ein Thema, was immer wieder kommt, ob es dann wirklich sinnvoll ist, das Chitosan, was ja quasi ein sehr aufwendig gewonnener Rohstoff ist, das von der Folie zu benutzen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber man könnte halt auch in die Richtung denken, biologische Bindemittel, da wo man halt Harze und so einsparen möchte, die da zu verwenden, weil die auch ein bisschen bessere Eigenschaften hat Chitosan interessante Eigenschaften, wie dass es antibakteriell ist oder wasserabweisend, was auch nochmal sehr interessant ist. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu früh zu sagen, wo es jetzt wirklich angewandt wird.
Ich will euch doch auch gar nicht
genau, spoilern. Aber es ist natürlich ein sehr angewandtes Projekt. Es soll halt irgendwo auch quasi ein Szenario geben, wo das halt sinnvoll angewandt werden kann. Aber da ist die Gestaltung aber trotzdem noch relativ frei jetzt.
In der Ausstellung der Burg Labs im Futurium da war noch Fabian Hütter mit dabei, das will ich einfach, weil ich das Bild so charmant finde, da habt ihr eine Art von Leisten, also einen Schuhleisten oder ein Modell eines Fußes sozusagen in so einer Nährlösung bewachsen lassen. Das war ja auch ein Projekt, was eigentlich aus der Mitarbeit des, also es ist ja kein studentisches Projekt gewesen, genau, sondern von euch gekommen. Könnt ihr darüber noch kurz erzählen, was das Ziel damit
war? Genau, ja, also das Projekt ist, also das Forschungsthema läuft unter dem gesamten Namen Habitat, mhm, und es geht eigentlich generell um die Idee, lebendige Prozesse und Organismen mit industriellen Fertigungstechniken zu verbinden. Mhm. Also beide Welten, die sehr, sehr, sehr anders sind voneinander, die sehr unterschiedlich sind, zu verbinden. Also auf der einen Seite zu schauen, okay, welche Fertigungstechniken sind interessant, die mit dem wachsenden Organismen arbeiten können. Wie können wir die Fertigungstechniken anpassen, dass nicht vielleicht alle Organismen dann sterben, sondern ein paar überleben, damit sie noch wachsen können. Aber auch, was müssen die Organismen eigentlich können, damit sie halt verarbeitet werden können und dementsprechend auch in einer hohen Skalierung, sodass es halt irgendwann mal wirklich ein industrielles Produkt irgendwie auch entstehen kann. Und an der Schnittstelle sind total viele spannende Fragestellungen. Und mit Habitat ist auch entstanden aus schon vorherigen Forschungsarbeiten, die hier im BioLab stattgefunden haben. Mit Habitat ist es halt irgendwo gewollt, eine Art Lebensraum zu schaffen, einen technischen Lebensraum, in dem ein Wachstum gesteuert werden kann. Also wir haben uns erstmal als Beispiel, als Anwendung ein relativ komplexes Feld gesucht, und zwar den Schuh. Irgendwie sind wir immer wieder beim Schuh gelandet, als wir im Gespräch immer drüber gesprochen haben, was denn jetzt so möglich ist. Und die Idee ist halt, können wir Pilze so wachsen lassen, dass ein Material beispielsweise verschiedene Eigenschaften tragen kann. Also haben wir einen Teil, der halt sehr biegsam ist und flexibel, und einen anderen Teil, der sehr starr ist und aber trotzdem eine Festigkeit halt mitbringt. Und wenn es halt möglich ist, das Wachstum halt so zu steuern, dann könnten wir halt auch einiges an Verarbeitungsprozessen, die jetzt halt momentan nötig sind, halt einfach, die bräuchte man nicht mehr. Man hätte einen anderen Wachstumsprozess, man würde die Temperatur ändern. Oder vielleicht auch einen anderen Mechanismus. Genau, aber das ist so quasi dieses größere Forschungsfeld, wie kriegen wir die Organismen irgendwie mit dieser industriellen Fertigungstechnik kombiniert. Ja.
Ist das ein Pilz gewesen, der da gewachsen ist?
Genau, ja, richtig.
Ein Fußpilz?
Genau, das kommt immer.
Entschuldigung.
Aber dann ist es halt auch irgendwie so ein bisschen da. Genau, und damit arbeiten wir jetzt auch noch weiter, also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Es sind ja schon einige interessante Prototypen entstanden, halt auch die Arbeitsweise war für uns auch das erste Mal, dass wir wirklich aus der gestalterischen Sicht geforscht haben, aber gleichzeitig auch die biotechnologische Forschung irgendwie zusammengearbeitet haben. Und ja, das war total spannend. Und jetzt wird es nochmal eskaliert, es wird jetzt noch eine Residency stattfinden, wo quasi die Techniken, die wir entwickelt haben, es sind auch teilweise neue Techniken dabei, die es noch nicht gibt, die nochmal richtig bearbeitet werden sollen. Also genau, da können Studierende auch Einblick in die Techniken gewinnen und dann einfach ihre eigenen Ideen umsetzen, und wir sind da total gespannt, was da noch alles so möglich ist.
Ja, das stimmt, das habe ich ganz vergessen, die Residencies, ne? Das ist ja ein Format, das wir entwickelt haben, wo tatsächlich Studierende sehr viel Zeit, ne, also das sind 20 ECTS-Punkte, also das sind für Leute, die studieren, ein großer Batzen Wochenarbeitszeit, der da reingeht, da können die hier in die Forschungsprozesse mit reingehen, eigene Projekte entwickeln, aber immer entlang von Forschungsfragestellungen, die aus dem Lab selber kommen. Also ich erinnere mich, im X-Lab hatten wir das mit den Better AI Images, also bessere Bilder, mit denen man künstliche Intelligenz illustrieren kann, abseits von blauen Flächen und weißen Robotikhänden. Und hier ist es auch so, und das heißt, die Studierenden entwickeln dann, also kommen rein, machen die Schulung und sind dann aber eigentlich ihre Arbeitszeit hier. Also wie viele sind das dann? Also wie viele Leute können eigentlich zeitig hier arbeiten?
Ja, etwa 4. Mhm. Ja, es können auch mal mehr sein. Es kommt darauf an, ob die Studierenden mit ihrer Arbeit schon vertraut sind. Wenn sie das sind, dann können sie eigenständig arbeiten. Mhm. Wenn großer Beratungsbedarf ist, dann ist es vielleicht schwieriger, gleichzeitig mehrere Studierende im Labor zu haben. Aber das lässt sich alles regeln und organisieren. Während der Residencies gehen wir ja davon aus, dass mit der Zeit dann eine gewisse Expertise auch entsteht bei den Studierenden, die sich dann ganz ja, eigenständig dann um ihre Forschung kümmern. Wir hatten eine Residency vor einem Jahr, etwas über einem Jahr, die hieß Living Layers, mhm. Wurde geleitet von Mareike Gast und Bettina Göttke-Krogmann. Da hatten wir zwei Studierende hier, soweit mhm. ich mich erinnere, Kim Cordes und Alessa Schivoli. Und ja, die beiden haben sich zum Beispiel mit Pilzen beschäftigt auf textilen Untergründen. Mhm. Das ist auch für uns was Neues gewesen. Wie kann man Pilze so verarbeiten, dass man sie auf Stoffe projiziert, darauf wachsen lässt? Welche Form nimmt das dann an? Wie ändert sich die Form, wenn man das Myzel trocknet, wenn man es rehydriert? Ändert sich dann die Farbe vielleicht? Werden vielleicht auch Stoffe zersetzt? Ja, das ist auch für uns teilweise neu gewesen, schon allein die Tatsache, dass wir viele der Stoffe eigentlich gar nicht kannten.
Der Textilien,
richtig, ja. Da gab es auch immer wieder Aha-Effekte bei uns. Ja, und so ähnlich ist das jetzt auch geplant im Sommersemester mit der neuen Residency. Ich hoffe, dass das auch genauso toll wird.
Cool. Dann danke ich euch sehr herzlich. Für eure Zeit haben wir noch einen schönen Ausblick gemacht, was jetzt noch so kommen wird. Ich finde das einen coolen Ort. Ich komme immer gerne reingestreuselt bei euch und gucke, was so ist und lerne tatsächlich auch viel mit, was wie Sachen funktionieren. Genau, das war Teil. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt die ganzen Sachen veröffentlichen. Ob jetzt erst das BioLab kommt oder das SustainLab oder das X-Lab. Auf jeden Fall ist das einer der drei BookLabs-Folgen. Es gibt sozusagen noch zwei andere. Also für alle, die das jetzt noch angefixt sind von dem, wie künstlerisch entwerferische Forschung in der Burg funktionieren kann im Rahmen von den Labs, kann ich nur empfehlen, noch die anderen zu hören. Und sage vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.